voll motiviert. Der Musikpädagogik-Podcast von Schott Music und Christine Thielemann.
Liebe voll motiviert Community, heute zu Gast hier in unserem Podcast ist der Saxophonist, Musikschulleiter, Autor, Arrangeur und Dozent Jörg Sommerfeld. Herzlich willkommen, lieber Jörg. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne doch. Hallo.
Ich habe mit großer Begeisterung deinen Beitrag zum Thema pädagogisches Arrangieren in der Ausgabe 5 2020 von Üben und Musizieren gelesen. Dort ging es ums pädagogische Arrangieren. Der Grundstein hierfür, der wird meistens in den Musikhochschulen gelegt. Wie ist denn deine Erfahrung in diesem Bereich? Wie hast du dieses pädagogische Arrangieren gelernt?
Wie habe ich es gelernt? Es ist ein Thema, was man eigentlich erst im Beruf lernen kann, weil was man in den Musikhochschulen lernt, das habe ich auch gemacht. Ich habe Jazz studiert und da lernt man für alle möglichen Besetzungen auch tatsächlich zu schreiben vor allen Dingen. Aber wenn man dann mit Schülern konfrontiert wird, ist es eine andere Situation, weil die können das, was man gelernt hat, nicht sofort spielen. Also das ist ein anderes Ding und das habe ich tatsächlich erst im Beruf selber gelernt.
Mhm. Wie kommst du denn auf die Stücke, die du arrangierst für deine Schüler?
Kniffliges Thema, weil das ist eine ganz wichtige Sache. Wenn man ein größeres Arrangement schreibt, ist das ja sehr, sehr viel Arbeit. Da gibt es mehrere Kriterien. Entweder frage ich meine Schüler, das ist natürlich das Einfachste und meistens auch das Hauptmotiv für pädagogisches Arrangieren. Man möchte den Schülern das ermöglichen, was sie wollen. Aber andererseits müssen das natürlich auch Stücke sein, die mir Spaß machen. Wenn ich das nicht so auswählen würde, würde dieses aufwendige Arrangieren möglicherweise zu Frustration bei mir führen.
Okay. Und wie ist das eigentlich rein rechtlich, wenn die jetzt sagen, ja, ich will jetzt diesen super neuen Popmusik-Hit spielen, der da im Radio rauf und runter läuft? Das ist doch eigentlich mal gar nicht erlaubt, oder? Den zu arrangieren?
Doch, erlaubt ist alles. Aber jetzt musst du natürlich bedenken, du redest mit einem Musikpädagogen und nicht mit einem Fachmann für Urheberrecht. Aber ganz grundsätzlich darf man Stücke schon spielen. Man müsste sie aber, wenn man sie aufführt, eben auch bei der GEMA in Deutschland anmelden und dafür sorgen, dass der Komponist dieses Stückes eben seine Anteile bekommt. Und selbstverständlich darf man nicht ohne Rücksprache ein solches Arrangement publizieren. Mhm. Aber da gibt es eine Grauzone. Eine Bearbeitung ist immer ein bisschen schwierig, wenn man es publiziert. Aber am Spielen kann man uns eigentlich nicht hindern.
Also was heißt, ich darf das Stück arrangieren, ich darf das auch meinen Schülern aushändigen und ich darf das mit denen proben. Aber sobald ich es aufführen will, muss ich es bei der GEMA anmelden oder wie?
Ja, das muss man immer, wenn man es aufführt. Sollte man halt auch immer, damit die Komponisten und Rechteinhaber an ihre Gelder kommen. Aber es ist immer dann, glaube ich, wenn man eine tatsächliche Bearbeitung, also eine Veränderung vornimmt, dann wird es ein bisschen schwierig. Aber ich vermute, für den Unterricht muss man immer bearbeiten, schon mal indem man vereinfacht. Das ist ja gar nicht zu vermeiden.
Auf jeden Fall. Ja, was hast du denn eigentlich so für Gruppen, die du unterrichtest? Also du unterrichtest ja nicht nur Saxophon, sondern du hast ja auch Ensembles, oder?
Ja, gut, ich bin ja schon, keine Ahnung, ich bin 53, habe meinen Beruf mit 25 irgendwann angefangen. Da habe ich schon alle möglichen Dinge getan und das ist im Grunde auch der Erfahrungsschatz, aus dem ich dann schöpfe, wenn ich über das pädagogische Arrangieren rede. Also ich habe alle möglichen Standardensembles von einem jungen Blasorchester bis Big Band und natürlich Instrumentalgruppen schon gehabt, für die ich arrangiert habe. Ich habe aber auch schon mal sowas wie eine Hauptschulband geleitet, also wo wir ganz ohne Noten gearbeitet haben. Oder Workshop-Formate, auch da guckt man natürlich immer, was geht in dem eigentlichen Moment, was kann man da tun. Also sehr, sehr unterschiedliche Dinge eigentlich.
Und wie gehst du dann an so ein Arrangement ran, wenn du dir jetzt ein Stück ausgesucht hast? Hast du da immer den gleichen Weg oder funktioniert das jedes Mal anders bei dir?
Es kommt drauf an. Also wenn ich für eine Standardbesetzung schreibe, habe ich den Weg festgelegt. Das ist ein ökonomisches Ding. Klar ist es meine Arbeitszeit, die ich selber einteile. Aber wenn ich da ein paar Stunden Zeit sparen kann durch eine gute Struktur, dann sollte man das auch nutzen. Das tue ich auch. Also wenn ich für ein Blasorchester oder sowas schreibe, dann habe ich hier meine Templates im PC und ich habe die Möglichkeit, ich gucke gerade auf mein iPad hier, da kann ich zum Beispiel auch Musik taktgenau ansteuern. Solche technischen Möglichkeiten habe ich mir bereitgestellt. Und in anderen Kontexten, ja, finde ich dann eigene Wege. Also konkret, die Frage war, wie gehe ich an sowas ran? Mhm. Der wichtigste Punkt ist vielleicht, dass ich nicht vorne anfange, sondern hinten anfange.
Wie, im Schlusstakt?
Ja, unter Umständen im Schlusstakt, zumindest beim Höhepunkt. Und das ist entweder, also meistens ja der Schluss des Stückes, oder noch besser gesagt, wenn wir über die Pädagogik reden, die Aufführung des Stückes. Also ich überlege, wo soll das Stück denn letztendlich wie gespielt werden? Wie viel Probezeit habe ich zur Verfügung? Davon hängt dann ab, wie schwierig ich das ganze Ding machen kann. Denn Kinder können vieles lernen, aber wenn ich nur noch 4 Proben habe, dann darf ich es trotzdem nicht zu schwierig machen.
Nee, das sollte man nicht tun. Ja, und wie hältst du das? Ich kenne jetzt dein Bläserklassenmaterial, das Adizio, das habe ich auch schon sehr gerne verwendet in meinem Unterricht mit den Ensembles, die ich leite. Hast du da immer so eine Vorliebe, dass du immer der ersten Stimme jetzt die Melodie gibst und der vierten Stimme die Bassstimme? Oder hast du da irgendwie ein bestimmtes System, nach dem du arbeitest?
Ja, also wenn du über Adizio sprichst, dann habe ich da ein System. Das Adizio ist ja so angelegt, dass im Grunde der Lehrer selbst schon während des Unterrichts noch arrangieren kann. Das heißt, er kann Stimmen anders verteilen, er kann Zusatzmaterialien, die wir online gestellt haben, auch nutzen. Mhm. Wir haben also bei Adizio konkret diese super schwierigen Zusatzstimmen, mhm, die dann immer für diese einzelnen Leistungsträger noch zum Ensemble hinzugenommen werden können. Und die Frage, ob ich immer die Melodie in die erste Stimme tue, nein, weil ich habe auch manchmal leistungsstarke Tubisten, denen muss ich auch was bieten.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch eine Weile lang viel arrangiert für das Ensemble, was ich geleitet habe, und da habe ich das dann häufig so gemacht, dass ich natürlich auch nicht die Melodie in meine erste Stimme gelegt habe, sondern die anderen irgendwie mehr oder weniger passende Begleittöne dazu habe spielen lassen, sondern dass jeder mal die Hauptstimme und aber auch mal die Begleitstimme spielt. So werden dann die Schüler auch gleich dafür sensibilisiert, dass man einzelne Funktionen musikalisch anders ausdrücken muss. Und was ich dann auch immer sehr schön finde, ist, etwas Besonderes einzubauen in das Arrangement, was es dann einfach einzigartig macht, auch für die Schüler. Also vielleicht einen kurzen Moment Body Percussion oder irgendwas, ja, weiß ich nicht, klatschen, stampfen oder auch singen. Und der ganz besondere Clou bei meinen Arrangements, die ich so mache, ist immer eine Stimme, die so einfach ist, dass sie selbst von absoluten Anfängern gespielt werden kann. Also irgendwie sowas wie eine Fünftonstimme. Das gibt mir dann die Möglichkeit, dass ich selbst die super Anfänger schon ins Ensemble einbauen kann, die durch dieses höhere Niveau, in dem sie dann dort spielen, in kürzester Zeit ganz viel dazulernen und fast nebenbei ihr Niveau steigern. Ich meine, das ist natürlich wichtig, dass die fortgeschrittenen Spieler immer zahlenmäßig so die größere Zahl bilden, damit das auch noch vernünftig klingt, weil ja, meine Erfahrung, je nachdem, welche Gruppe jetzt größer ist, die Anfänger oder die Fortgeschrittenen, kann dieses Gesamtniveau ja ziemlich schnell auch auf eine dieser beiden Seiten kippen. Ja,
Richtig, ja, ich denke ähnlich. Also ich habe auch oft eine leichte Stimme, wobei je nachdem, wie man das sieht, sind schon 5 Töne sehr schwierig. Ne? Also ich gucke mal auf der Klarinette, je nachdem, wo du da anfängst und in den Registerwechsel rutschst, dann kann das extrem schwierig sein.
Ja, klar, natürlich.
Also 5 Töne sind nicht immer leicht. Und was du ansprichst, ist richtig. Das ist ja der Aspekt der Binnendifferenzierung, so heißt es in der Schulpädagogik, dass man halt unterschiedliche Leistungsniveau versucht zu verbinden. Ich würde es aber noch weiter differenzieren. Also ich würde nicht nur sagen Anfänger und Fortgeschritte, sondern wenn jemand die Anfängerstimme kann, müssen wir natürlich als Lehrkräfte auch irgendwie dafür sorgen, dass der irgendwann etwas Schwierigeres spielen kann. Und da braucht es dann auch noch Zwischenstufen, die man einbaut. Also es reicht nicht nur schwer und leicht, sondern schwer, mittelschwer und etwas schwieriger oder ganz schwer muss irgendwie eingebaut werden. Und ein Lehrer muss natürlich den Überblick haben, wie kommt man von der einen in die andere Stimme? Wie kann man mal einen Schüler dazu auffordern, dieses oder jenes auszuprobieren?
Ja, und dann ist das Empfinden natürlich auch sehr subjektiv. Was ist schwer für mich? Was ist schwer für einen anderen?
Ja, würde ich gar nicht so subjektiv nennen, aber auf den einzelnen Instrumenten ist das extrem schwierig. Ich habe das mal als Holzbläser, der ich ja bin, mir klar gemacht, als ich versucht habe, für mein erstes Bläserklassenprogramm, inzwischen arbeiten wir anders, diese amerikanischen Unterrichtsmaterialien zu nutzen. Mhm. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, wieso können meine Hornisten das nicht spielen? Und dann bin ich zu einer Hornlehrerin gegangen und habe gesagt, so erklär mir mal, wie Horn geht. Ja. So die Basics. Und dann habe ich halt dieses Material von den amerikanischen Verlagen ihr vorgelegt und habe gesagt, erklär mir mal, was meine Schüler nach 3 oder 4 Wochen können müssen. Mhm. und habe dann relativ schnell festgestellt, ja, dass auf dem Horn eine ganz andere Schwierigkeit besteht als eben auf der Trompete, was eben an der Transposition liegt. Denn das Horn ist ja immer irgendwo zwischen Trompete und Posaune. Ergo ist die Schwierigkeit ganz anders verteilt. Es liegt dann am Instrument, nicht an der individuellen Wahrnehmung.
Darf ich noch fragen, mit welchem Notenschreibprogramm arbeitest du denn?
Ach, ich bin Traditionalist. Ich arbeite mit Sibelius, aber aus rein pragmatischen Gründen. Sibelius ist verlagstauglich. Meine Materialien beim Verlag habe ich teilweise selber geschrieben. Ich bin sehr stolz darauf, dass ein Traditionsverlag meinen Notensatz angenommen hat. Aber es ist so, dass Sibelius für mich so ein bisschen der Industriestandard ist. Zumindest haben alle Musiker in meiner Umgebung ebenfalls Sibelius und das macht das Austauschen von Daten einfacher. Es gibt andere Produkte, die sicherlich auch gut sind, aber in meiner Umgebung sind die nicht so verbreitet und darum habe ich es für Sibelius dann eben genommen, also Sibelius ausgewählt.
Okay, und wie machst du das, wenn jetzt deine Schüler auch Lust haben, ein Notenschreibprogramm für sich zu entdecken? Empfiehlst du ihnen dann auch Sibelius?
Es kommt nicht so oft vor, ja, aber es gibt, soweit ich weiß, von Sibelius auch so eine kleine Version, die preiswert ist oder sogar kostenlos. Das ändert sich auch immer mal wieder. Ansonsten nehme ich Muse oder MuseScore. Das ist ein relativ professionelles Open-Source-Produkt, was man auch nutzen kann. Ja, das ist im Wesentlichen. Aber wenn Schüler mit Noten schreiben, dann arbeiten die oft auch mit Tablets. Also das iPad ist dann ein Ding. Da kenne ich mich aber nicht so aus. Nach meiner Kenntnis gibt es nichts Professionelles auf dem iPad, mit dem ich ein Orchesterarrangement schreiben könnte.
Ja, ich glaube, das ist auch einfach umständlich, ne? Wenn man da mit dem Finger auf dem iPad drauf rumzeichnet. Und ja, ich meine.
Naja gut, ich habe mir für den Notensatz, ich blicke hier gerade auf einen sehr, sehr großen Bildschirm, auf dem ich zwei A4-Seiten hoch kann, mit allen Menüs ringsrum sehen kann. Wow. Sowas sollte man sich irgendwann mal zu Weihnachten schenken lassen, weil das Leben ist viel einfacher, als wenn man auf einem kleinen Notebook arbeitet.
Ja, auf jeden Fall. Ich sehe das gerade da auf dem Bildschirm. Du bist da in so einem, ist das ein Übekeller?
Ja, das ist der Keller unseres Hauses und ich versuche es mal gerade. Also das hier ist der Bildschirm, der ist ziemlich groß.
Ja, auf jeden Fall beeindruckend groß. Und gute Technik hast du da drin? Ich glaube, das sieht ja schon fast nach Tonstudio aus, was du da hast, oder?
Ja, das ist so ein Hobby halt, ne? Also ich habe hier so ein kleines digitales Tonstudio, haben ja viele Musiker und ich spreche gerade eben auch in so ein kleines Studiomikrofon. Ja, nutze ich.
Super Sache. Ja, ich meine, das ist ja eigentlich für das Berufsbild des Instrumentalpädagogen, ich meine, es geht ja mal deutlich über das hinaus, was wir irgendwann mal in der Musikhochschule gelernt haben. Also sowohl jetzt mal das Arrangieren, als auch dieses, was brauchst du eigentlich an Equipment und was musst du können? Also Notensatzprogramm war bei mir jetzt noch nicht so ein Thema oder eigentlich mal gar kein Thema. Aber auch so dieses ganze Technik-Equipment, das war jetzt eigentlich alles Learning by Doing. Wie war denn das bei dir?
Ach, ich bin seit den 80er Jahren mit Computern unterwegs und habe auch im Tonstudio immer schon, im Musikstudium so ein kleines Tonstudio damals noch mit so einer Kassettenmaschine, Vierspur und so weiter gehabt. Also das ist so, wenn man das gerne macht, dann hat man das einfach. Und wenn man das ein bisschen kann, erleichtert das halt bestimmte Arbeitsprozesse. Aktuell sind wir ja alle ein bisschen mit der Technik geschlagen.
Auf jeden Fall, ja.
Also wer coronamäßig mit Video unterrichtet und das mit dem Mikrofon des Headsets tut, der weiß nicht, was er verpasst. Also ein kleines externes Mikrofon für 30 Euro. Kann das Leben wesentlich erleichtern.
Ja, ich meine, es macht ja auch wahnsinnig Stress, wenn du unterrichtest und du hast einfach eine ganz, ganz schlechte Klangqualität. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass man, wenn man jetzt länger Online-Unterricht macht, auch die Schüler entsprechend ausrüstet mit einem kleinen Mikrofon, ne?
Ja, wenn es geht, ne? Also viele, also Mikrofone an mobile Geräte. Das Problem bei den Schülern ist ja oft, die haben keinen, noch nicht mal einen PC, sondern oft ein Tablet oder sowas. Oder im schlimmsten Fall ein mobiles Gerät, irgendein Smartphone in der Preisklasse 100 bis 200 Euro. Da gibt es viele Möglichkeiten, wo der Klang halt nicht gut ist.
Ja, ich habe ja mit meinen Schülern letztes Jahr im Februar noch so ein Test gemacht, funktioniert das Equipment für den Online-Unterricht, weil ich schon vermutet habe, dass das einen Lockdown geben wird und wir dann online unterrichten müssen. Und deswegen habe ich dann alle, die jetzt technisch nicht so hochgerüstet waren, also ich habe wirklich geguckt, dass die alle irgendwie einen Laptop da haben und ein vernünftiges Mikrofon und dass auch die Audioeinstellungen, sofern das möglich ist, da so ein bisschen modifiziert sind, dass der Klang auch bei mir so ankommt, dass ich auch seriös was dazu sagen kann.
Ja, das ist so. Oder man sagt besser nichts zum Klang, sondern eben nur, ja, den Rhythmus kann man meistens beeinflussen, Tonhöhen erkennt man dann doch irgendwie. Aber bevor ich mutmaße, wie es vielleicht geklungen hat, sage ich dann im Videounterricht nichts. Aber ich bin auch mit Lockdown jetzt nicht so lange befasst gewesen. Das waren immer nur einige Wochen. Irgendwann habe ich dann auch wieder Präsenz gehabt und dann konnte ich halt andere Themen bearbeiten.
Ja. Das ist doch prima. Aber jetzt unterrichtest du denn eigentlich noch aktiv?
Ja, tue ich noch. Ich weiß gar nicht, wie viel. So 20%, 25% meines Stellenanteils unterrichte ich. Das ist erforderlich auch, um drin zu bleiben.
Mhm, finde ich auch. Ja.
Als Musikschulleiter, ich bin zum Beispiel immer noch Bläserklassenleiter. Mhm. Obwohl das eigentlich auch andere in meinem Team inzwischen könnten. Aber das ist halt ein Steckenpferd von mir. Das mache ich halt super gerne. Und so ein bisschen muss man drin bleiben und man muss auch ein bisschen sehen, was tatsächlich passiert. Ich kann nicht nur in meinem Büro sitzen und denken, dann wüsste ich, was in meinem Haus vorgeht. Das wäre nicht klug.
Das ist natürlich wirklich gut. Du hast eine ganz besondere Musikschule. Bei dir läuft ganz besonders viel an der Musikschule, habe ich gesehen. Das ist ja Monheim am Rhein. Ich muss gestehen, ich war nach unserem Vorgespräch ganz fasziniert, was deine Schule alles bietet. Kannst du für unsere voll motiviert Community mal zusammenfassen, was deine Musikschule zu so etwas Besonderem macht?
Ja, ich habe da immer so Schwierigkeiten mit. Du hast mich gerade aufgefordert, mich und meine Musikschule zu loben. Also es kommt ein bisschen Eigenlob. Bleiben wir mal bei dem, was man auch wirklich belegen kann. Also unsere Musikschule hat schon seit vielen Jahren, also weit über 10 Jahren, einen Schwerpunkt in den allgemeinbildenden Schulen. Und zwar nicht in der Weise, dass wir Projekte machen, sondern unser Programm heißt, also das Grundschulprogramm heißt Musikschule für alle. Mhm. Und wir haben halt schon, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist, also über 10 Jahre her, die Überlegung gehabt, wenn wir sowas machen, dann sollten wir es wirklich für alle anbieten. Das heißt, wir bieten in allen Schulen der Stadt, in allen Grundschulen für das erste Schuljahr eine musikalische Grundausbildung an. Und darauf bauen wir dann nach und nach auf. Das hört sich jetzt erstmal so ähnlich an wie Jeki oder Jekids. Mhm. Wobei wir das in Halbklassen tun.
Okay.
Also wir machen nicht im Tandem, sondern mit 2 Hälften der Klasse. Und wir haben zum Beispiel in jeder Schule dann eben auch ein entsprechendes Instrumentarium. Mhm. Also wir haben die wichtigsten Instrumente auf jeden Fall zum Zeigen. Und wir haben dann für die Vorstellung der Streichinstrumente dann auch, keine Ahnung, 12 oder 15 Geigen da.
Oh, wow. In jeder Grundschule?
In jeder Grundschule. Und die werden dann auch genutzt in der Weise, dass die Streicherlehrerinnen, es ist auch eine Lehrerin für tiefe Streicher, die nutzt dann aber auch die Geigen und die machen dann so eine ganz einfache Geigenstunde mit den Kindern. Jetzt natürlich in Corona-Zeiten ein bisschen schwierig. Mhm. Die lernen dann halt so ein ganz einfaches Lied auf Lehrseiten, Schokoladen-Müsli-Pause, das kennt irgendwie in Monheim jeder.
Okay.
Ja, und das wird dann auch aufgeführt. Dann sind die Erstklässler halt auf der Bühne mit einer halben Klasse und einer Geigenlehrerin, Klavierspieler dazu und dann gibt es halt ein Konzert. Das machen wir dann. Und das tun wir seit vielen Jahren und das setzt halt unheimlich viel Dynamik frei.
Darf ich noch ganz kurz zwischenfragen, Jörg? Wie finanziert ihr denn das? Also jede Grundschule, 15 Streichinstrumente und ich denke mal, dabei wird es ja nicht bleiben. Da wird es ja auch Blechblasinstrumente, Holzblasinstrumente geben. Wer finanziert das und wie?
Ja, das ist so. Inzwischen finanziert das komplett die Stadt. Mhm. Ganz zu Beginn war es landesgefördert. Mhm. Also das ganze Programm, das wird häufig übersehen. Monheim ist inzwischen eine ziemlich reiche Stadt und kann sich vieles leisten, kann auch noch andere Kultursparten fördern. Aber als Momo aufgesetzt wurde, das Monheimer Modell heißt Momo abgekürzt.
Okay, süß.
Als das aufgesetzt wurde, war die Stadt im nicht genehmigten Haushaltssicherungskonzept. Mhm. Was de facto bedeutet, wären wir ein Betrieb gewesen, wären wir pleite gewesen. Oh.
nicht so gut.
Also das, ja, der Ansatz war damals eben, dass wir uns da so gegen den Trend gestemmt haben, dass möglicherweise die Musikschule privatisiert oder eben ganz abgeschafft wurde. Und da haben wir Gas gegeben und das hat letztendlich dann dazu geführt, dass wir da sind, wo wir heute stehen.
Mhm. Was heißt, ich gehe mal davon aus, eure Schülerzahlen sind exorbitant gestiegen, weil alle gerne weitermachen möchten.
Ja, das ist so. Wir sind aber in einer kleinen Stadt, das darf man nicht vergessen. Also Monheim hat 42.000 Einwohner, aber ich meine, eine Kennzahl kann ich sagen, die steht auch im Haushaltsbuch. Mhm. Also Haushaltsbuch ist halt die Planung der Stadt. Wir, also 50% der Zweitklässler melden sich in Monheim am Rhein jedes Jahr für einen Instrumentalunterricht an.
Das ist sehr überdurchschnittlich.
Die Hälfte des Jahrgangs. Wir reden nicht über die Hälfte in einer Schule, sondern die Hälfte des Jahrgangs in der Stadt meldet sich für einen Instrumentalunterricht an. Das erste Unterrichtsjahr ist kostenlos und im zweiten Unterrichtsjahr geht es dann mit kleinen Gruppen oder Einzelunterricht in den Instrumentalunterricht.
Wow, sehr gut. Ja, und was dann hast du bei deinem Momo, hast du dann 50% aller Grundschüler dann in deiner Schule hinterher, in deiner Musikschule? Und was gibt es noch über deine Musikschule zu erzählen, was sie so besonders macht?
Ja, wie gesagt, das ist der Schwerpunkt und das ist der Ausgangspunkt und die Verbindung mit den allgemeinbildenden Schulen. Und wir machen das eben auch in Klasse 5 und 6 in den weiterführenden Schulen. Das heißt, da gibt es dann die bekannten Angebote Musikklassen. Konkret haben wir in einer Gesamtschule jetzt diese Bläserklassenarbeit, von der wir ja schon gesprochen haben. Und was wir gerade seit 2 Jahren aufbauen, da ist eine Kollegin von mir aktiv, also das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, dass die Lorbeeren gehören anderen. Wir bauen eine Orchesterklasse auf.
Oh wow.
Mit einem Gymnasium zusammen. Das heißt, dem Gymnasium, die haben uns gesagt, super, Streicherklasse ist schön, aber wir haben ein Orchester, wir wollen mehr.
Okay.
Und wir überlegen gerade und arbeiten daran, eben ein Konzept aufzusetzen, das sich orientiert an der Streicherklassenpädagogik. Aber von dem wir eben schon gesprochen haben, auch ausgeht, dass nämlich nicht alle dasselbe spielen, sondern dass verschiedene Schwierigkeitsstufen möglich sind. Und dann eben weitere Instrumente mit in das Programm aufnimmt. Also wir haben zunächst mal das Schlagwerk, also komplettes klassisches Schlagwerk mit aufgenommen, weil uns das am einfachsten schien. Und im aktuellen Jahrgang arbeiten wir mit Blasinstrumenten, konkret jetzt erstmal mit der Oboe, weil das auch bei uns ein Instrument ist, was nicht so nachgefragt ist, aber fürs Orchester dringend gebraucht wird.
Ah ja, okay. Super Idee. Ja, da ist ja richtig was los in Monheim. Gibt es denn noch irgendeinen Punkt, den du da über deine Musikschule erzählen könntest, jetzt heute hier im Podcast?
Ja, ich versuch's mal. In aller Kürze ist so eine Musikschule nicht zu beschreiben, aber was man vielleicht auch bedenken sollte, ist, dass wir, wenn wir so viel mit allgemeinbildenden Schulen machen, trotzdem die Begabtenförderung nicht vergessen. Also wir haben ganz konkret auch ein Förderprogramm für besonders begabte Schülerinnen und Schüler aufgelegt. Das heißt, die bekommen dann zusätzlichen Einzelunterricht von uns für ein Jahr finanziert, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen. Und das sehr bewusst auch schon eben tatsächlich im Grundschulbereich. Mhm. Nicht nur da, aber auch dort. Also wir können einzelne, uns besonders begabt erscheinende Schülerinnen und Schüler auch mit zusätzlichem Unterricht versorgen, um halt denen auch mal eine Chance zu geben, sich über das, was in ihrem Umfeld normalerweise so für gut gehalten wird, hinauszuentwickeln. Ne?
Und wie wählt ihr dann diese Kinder aus?
Man muss vielleicht erstmal klar sagen, wir haben sehr bewusst die Entscheidung getroffen, den Begriff Begabung sehr weit zu fassen. Mhm. Es gibt ein Konzept, das wir auch mit dem Stadtrat abgestimmt haben, der was eben besagt, dass wir die 10% besten Schüler als begabt definieren.
Ach, super.
Also Begabung auf der Skala ist es ja einfach eine Definition, eine Setzung. Du sagst, der oder der ist begabt. Man könnte auch sagen, die 2% Besten oder die 1% Besten. Wir haben aber gesagt, wir können es nicht so genau wissen.
Mhm.
Und wir machen das Netz lieber ein bisschen feiner und nennen ein paar Schüler zu viel begabt, als dass wir irgendein begabtes Kind übersehen.
Okay.
Ergo haben wir also eine Logik, die uns sagt, die 10%, also die 10 besten Prozent unserer Schüler sollen erstmal ins Programm. Und in den Grundschulen ist es relativ einfach. Wir haben so Prüfungen, die die Kinder ablegen können. Bronze, mhm. Silber, Gold, so mhm. ein bisschen ähnlich wie die Schwimmabzeichen hier in Deutschland.
Müssen die das ablegen oder dürfen die das ablegen?
Ja, im Prinzip legen wir denen das sehr nahe. Mhm. Das macht meistens der Schüler, der Lehrer alleine. Und mhm. die kriegen dann auch so eine Metallmedaille dafür und freuen sich dann darüber. Dahinterlegt sind dann eben bestimmte Kriterien. In der Schweiz, man kennt ja diese Normetüden des Blasmusikverbandes, aber natürlich viel, viel einfacher für Grundschule gedacht bei uns. Mhm. Und diese Kriterien müssen erfüllt werden. Und wir haben dann einfach definiert, wenn ein Kind eine Stufe überspringt, also schon in einem Jahr das Silberabzeichen macht, was durchaus möglich ist, okay. dann gehört es eben zu den Besten. Und das kann dann eben schnell geprüft werden und dann ist das Kind auch sofort im Programm.
Oh, das ist natürlich perfekt. Ja, wir haben hier in der Schweiz die Stufentests, die gibt es ja auch anderenorts. Und das finde ich echt eine sehr, sehr schöne Sache. Es ist auf der Seite der Musikschule Luzern, kann man das sehr gut lesen, wie das funktioniert. Aber es haben auch andere Schweizer Musikschulen da. Ich habe da nur kürzlich drauf gestöbert, weil ich auf der Suche nach Pflichtstücken war. Es gibt immer ein Pflichtstück, was du vorspielen musst pro Stufe und ein wahlfreies Stück. Wir haben jetzt bei uns in der Gegend so ein Modell mit 6 Stufen, die du hier vor Ort abprüfen kannst. Und wenn du dann die 7., die schwerste Stufe machen willst, dann musst du es im Konservatorium machen, in Winterthur. Und ja, es gehört auch immer ein relativ neben dem Praxistest, doch ein relativ umfangreicher Theorietest dazu, vor dem alle immer unglaublich Angst haben, was aber überhaupt nicht schlimm ist, weil es ist stufenentsprechend. Also es wird immer ein bisschen schwerer, aber das ist durchaus zu machen. Und es ist auch sehr, sehr sinnvoll, dass die Kinder einfach da gut Bescheid wissen. Ich merke, wenn die da auch im theoretischen Bereich gut ausgebildet sind, dann machen die einfach viel schneller auch musikalisch-instrumentale Fortschritte. Schritte. Deswegen, also ich habe auch, mein Stufentest ist hier auch so mehr eigentlich ein Mittel zur Breitenförderung, aber wenn die Kinder da anbeißen, dann hast du auch wirklich den mittelmäßig begabten Schüler, der das dann unfassbar weit bringt und ich wundere mich immer, wie weit die Schüler dann teilweise kommen, wenn man das über eine ganze Weile verfolgt mit diesen Stufentests.
Ja, das ist so ein bisschen der angelsächsische Ansatz. Ne? Da gibt es ja auch diese ganzen, ja, ist einer von, es gibt ja mehrere, also in den USA ja auch diese Gradings, die haben. Also die Idee, dass man ein Instrument in einer bestimmten Weise und mit einer bestimmten Reihenfolge lernt, das ist ja auch durchaus diskutiert in der deutschsprachigen Pädagogik, ob das der richtige Ansatz wäre oder ob man nicht Kreativität oder Musikalität anders fördert als durch das Instrumentenlernen. Ich tendiere auch zu solchen Sachen. Ich habe es eben noch gelesen. Also der Autor Hilbert Meyer, der ist vielen Schulmusikern bekannt, Schullehrkräften bekannt, der hat hier die ganzen Standardwerke geschrieben und der hat sowas geschrieben wie, ich kann es jetzt nicht wörtlich zitieren, aber jede Lehrkraft wendet für ihren Unterricht ausgesprochen oder nicht ausgesprochene Stufungen an. Also relativ normal, dass man sich so ein Bild zurechtlegt, in welcher Reihenfolge in deinem Fall jetzt vielleicht Trompete gelernt wird. Da mag es Abweichungen von geben, da muss man aufpassen, aber die Reihenfolge zum Beispiel der Töne auf der Klarinette ist relativ klar gesetzt. Ich würde nicht in der zweiten Oktave irgendwie ganz oben anfangen, sondern irgendwo in der Mitte mit wenig Fingern. Das ist relativ logisch und das baut sich auf und das kann man Kindern vermitteln und denen auch sagen, komm, wenn du das jetzt machst, kannst du als nächstes dieses machen. Und daran kann man halt tatsächlich Stufen feststellen und auch eben Dynamik erzeugen, weil Kinder ja weiterkommen wollen.
Ja, absolut. Was würdest du denn Instrumentalpädagogik-Studierenden empfehlen, wie sie sich aufstellen sollen heute mit ihrem Studium? Wir hatten ja im Vorgespräch schon mal so ein bisschen über das Berufsbild gesprochen. Ist es denn wirklich sinnvoll, nur ein Instrument zu können oder glaubst du, dass heute zur Ausbildung eines Musikpädagogen mehr gehört?
Ja, die Frage ist ja, worauf zielt deine Frage jetzt? Geht es darum, dass jemand glücklich wird oder dass jemand ein Einkommen erzielt?
Oder bedingt das eine das andere?
Wenn ich das Fach Horn studieren würde, Oboe oder Fagott, dann braucht man nur in die Statistiken der Musikschulverbände zu gucken, um herauszufinden, dass die Überlegung, damit eine volle Stelle an irgendeiner Musikschule zu bekommen, relativ unrealistisch ist. Wenn ich Klavier oder Gitarre lerne, dann ist es was anderes. Da ist es in vielen Musikschulen so, dass auch Vollzeitstellen denkbar sind. Wenn ich mich aber frage, was ist denn auf lange Sicht ein erfülltes Berufsbild, dann sage ich aus der Rückschau von Jahrzehnten, dass ich nicht glücklich geworden wäre, wenn ich nur Jazz-Saxophon unterrichten würde seit 20 bis 25 Jahren. Das ist es nicht. Also man sollte als Student davon ausgehen, dass nichts so bleibt, wie es ist. und dass man auch als fertig studierter Mensch noch lange nicht fertig ist, sondern sich nach und nach noch andere Themen aneignet, entweder durch eigene Konzepte oder durch Fort- und Weiterbildung, da gibt es ja auch einiges. Und mehr, also als, gerade als Bläser, die meisten unterrichten ja sowieso mehrere Instrumente, spätestens jetzt mit den Bläserklassen, habe ich dann zum Beispiel gelernt, dass es relativ logisch ist, warum mein Sohn jugendmusiziert Landeswettbewerb. Ist klar, was das ist, auch in der Schweiz.
Das ist auch klar. Ich bin ja sowieso gebürtig aus Hamburg und ich kenne auch
jugendmusiziert
aus eigener Kindheit.
Ja, ich habe das mit den Österreichern schon mal ausgetauscht. Da heißt es ja Prima la Musica und ja, die Frage ist, das ist ähnlich, aber ein bisschen anders. Aber das ist schon ein Niveau und der hat Unterricht als Trompeter bei einem Posaunenlehrer gehabt. Da habe ich mich damals immer drüber gewundert. Und jetzt sage ich, na, ist eigentlich logisch. Die Verbindung ist ja da. Man unterrichtet halt Instrumente. Der Posaunenlehrer konnte auch relativ gut Trompete spielen. Aber mein Sohn hat wahrscheinlich besser gespielt am Ende als er. Und trotzdem hat er sehr gut abgeschnitten da.
Ja, wow.
Aber mir ging es nicht erst darum, meinen Sohn zu loben, sondern ging es einfach um diese Geschichte, dass man Instrumentallehrer ist oder dass man Musikschullehrer ist und das Fach eigentlich dann die zweite Rolle spielt. Also der Beruf ist, in einer Musikschule zu arbeiten und nicht der Beruf ist, Klavierlehrer zu sein. Wenn man das so sieht, man, glaube ich, um es mal negativ zu formulieren und auch Studenten zu warnen, wenn man der Meinung ist, man würde später Klavierlehrer, Gitarrenlehrer oder was auch immer wäre, dann wird man unglücklich. Das funktioniert nicht lange. Ja. Also man muss ein bisschen mehr wollen.
Ja, ist eine gute Anmerkung. Mich würde noch interessieren, wie so eine Unterrichtsstunde bei dir aussieht. Auf welche Elemente legst du denn ganz besonderen Wert?
Nein, wenn ich eine Rockband unterrichte, was ich auch schon getan habe, dann sitze ich auf der Heizung, habe die Hände in der Hosentasche und lasse die machen und kommentiere das dann hinterher und gucke, was wir besser machen können. Okay. Wenn ich mit jungen Saxophonisten, ich habe gerade eine Vierergruppe Zweitklässler, das ist total super, arbeite, dann bin ich sehr, die Unterrichtsforschung nennt das instruktiv, ne? Also ich gebe da sehr klar vor, wie das zu funktionieren hat, weil allein die Instrumente, die ich da verteile, kosten mit meinem zusammen 6.000 bis 8.000 Euro. Ja, so ist das einfach, ne? Und da kann ich jetzt nicht sagen, komm, wir experimentieren mal und ihr probiert mal alles aus, weil hinterher habe ich Reparaturen zu bewerkstelligen. Allein aus dem Grund.
Nee, ist klar.
Aber auch, weil die Kinder natürlich erstmal ganz viel lernen müssen, wo ich als Lehrer quasi das Wissen habe und sie nicht lange rumraten lassen will, sondern ich erkläre denen, wie der Ton da rauskommt. Bei der Gelegenheit übrigens auch direkt, wie die Note dazu gehört, wie die aussieht, weil dann kann ich später eben tatsächlich auch mit Noten arbeiten. Das ist überhaupt nicht schwierig zu Beginn, finde ich. Also ich gehe sehr instruktiv daran und versuche dann etwas später, meine Instrumentalgruppe, von der ich gerade sprach, wir sind jetzt im dritten oder vierten Monat des Schuljahres, also ich denke, das wechselt jetzt gerade zu so einer Phase, wo ich dann eben auch differenziere, wir sprachen eben schon drüber, das heißt unterschiedlich schwierige Stimmen herausgebe oder auch die Kinder vielmehr an den Fragestellungen, wie denn jetzt musiziert werden soll, welche Stücke wie gespielt werden sollen, beteilige. Das baut sich dann so ein bisschen aus, aber letztendlich ganz zu Beginn gebe ich sehr viel vor. Nicht, weil ich besonders streng sein will, sondern weil die Kinder das auch von mir erwarten. Die wollen ja von mir erklärt bekommen, wie dieses komische Gerät, was sie da vor der Nase haben, funktioniert.
Und wie hältst du es mit dem Auswendigspiel in deinem Unterricht?
Wir sprachen jetzt über den Anfangsunterricht. Da muss ich jetzt leider sagen, dass man da genau hingucken muss. Also die Lieder, die ich jetzt im Moment spiele, haben 2 Töne und 4 Takte oder 8.
Okay, das kann man schnell auswendig.
Jetzt muss ich mal genau ein bisschen spitz formulieren und ein bisschen ironisch. Ich muss natürlich aufpassen, dass die Kinder das nicht auswendig lernen.
Natürlich, sonst können sie am Ende keine Noten lesen, ne?
Richtig, ich hab den Eindruck, die Kinder lesen Noten, die gucken aber nur ins Heft und spielen halt die Töne, die anderen spielen. Das versuche ich herauszufinden, indem ich dann auch mal die Aufgaben verteile. Du kennst Additio, da werden ja immer verschiedene Stimmen angeboten. Und dann sage ich mal einfach 1, 2, 3, 4, wird verteilen die Stimmen neu. Und dann sehe ich und höre ich eben auch, ob das Kind Noten liest oder das Stück auswendig spielt. Auswendig spielen natürlich ist eine wichtige Sache und ich mache auch Improvisationsunterricht, da wird ohne Noten gearbeitet. Aber wenn ich ganz zu Beginn das Notenlesen nicht mit einbeziehe, sehe ich die Gefahr aus meiner Erfahrung, dass die Schüler entweder denken, ich traue ihnen das nicht zu, also so eine Zuschreibung dann passiert, ne? Also die übernehmen dann meine Annahme, dass es vielleicht zu schwierig sei. Und viel schlimmer, später könnte dann der Eindruck entstehen, Notenlesen sei was Schwieriges, was es natürlich gerade zu Beginn überhaupt nicht ist. Das ist total simpel.
Ja, absolut. Ich meine, jedes Kind ist in der Lage, 10 englische Vokabeln auswendig zu lernen. Also ich meine, 10 Noten lesen zu können, das ist jetzt wirklich, dafür muss man nicht wer weiß wie intelligent sein, ne?
Na klar, ich meine, überleg mal, wenn du Bläserin bist, du hast 5 Töne oder 6 am Anfang,
das ist schon viel fürs erste Jahr. Im Vergleich zu 88 Tasten, ne?
Ja, genau. Und diese 5, 6, 8 Töne, die kann man doch lernen und dann Viertel, Achtel, Halbe, Pausen, da kannst du viel, viel, viel Musik mitmachen.
Ja, absolut. Und ich finde es auch einen ganz großen Schatz, wenn man den Kindern das gut beibringt am Anfang, dass die sehr, sehr schnell lernen, vom Blatt zu spielen. Ich meine, dann spüren die ja auch ihre Kompetenz, hey, ich kann mir da Noten hinlegen, ich kann die lesen und ich kann die auch sofort umsetzen. Und das motiviert sie dann ja auch, selber mal auf Entdeckungsreise zu gehen und sich eigenes Material zu erschließen. Ja. Das finde ich auch mal einen ganz wichtigen Aspekt an der Sache.
Genau. Du verhinderst, dass die Schülerinnen und Schüler dann sich, dass sie von dir abhängig werden.
Genau, so Konsument des Unterrichts.
Genau, wenn die nur ein Stück spielen können, wenn du es ihnen auf deine Weise erklärst, dann haben die nichts davon. Mhm. Also für mich früher schon und jetzt auch in Momo ist das so, die Frage Ensemblefähigkeit, die sind ja dann bei einem anderen Lehrer, der legt denen da irgendwelche Noten hin und das müssen die irgendwie bewältigen.
Ich meine, der beste Lehrer ist eigentlich derjenige, der sich relativ schnell überflüssig macht.
Ja, genau, ich sehe es genauso, aber wenn wir über den Anfangsunterricht reden, dann stehe ich meinen Schülern immer zur Seite. Aber ich stehe dann auch teilweise an der Seite. Ich lasse die vorne auf die Bühne. Ich bin seitlich, wenn irgendwas schief geht. Aber auch schon die Zweit- und Drittklässler, die sollen ganz alleine auftreten. Das gehört dazu.